Achtes Kapitel. Unerhört, schimpft Kankia im Kontor. Der Vater dieses, Sie wissen, er hustet. Und der traut sich her. Freilich, grunzt er hämisch. Der ominöse Fremde ist dabei. Wer weiß denn? Man hat getuschelt und die Hälse lang gereckt. Da steht Mary Dabbati, die den Jüngsten der Belegschaft immer schützt, energisch auf, jedoch ruhig sagend, sich an Kankia wendend. Es wundert mich, gegen einen Unschuldigen zu hetzen. Kann Herr Mescaro nicht auch eingeladen worden sein? Ein Akt menschlichen Verstehens? Fräulein Beokana ist zu Mescaros hingegangen, um der leidgeprüften Frau zu helfen. Ohne die Erlaubnis ihrer Eltern hätte sie das nicht getan. Ich halte mich aus übler Rederei heraus. Man soll jene, die ein Leid zu tragen haben, nicht noch schlagen. Gelassen nimmt sie ihre Arbeit wieder auf. Es ist still geworden. Jeder schleicht an seinen Tisch und Kankia hinaus. Gegen Mary Dabbati, die feine Dame, wie man sie achtungsvoll bezeichnet, ist nicht anzugehen. Sie genießt beim Chef den besten Ruf. Der Lehrling schlängelt sich mit einer falschen Akte zu ihr hin. Ganz große Klasse! Sie legt verstohlen einen Finger auf den Mund und schickt ihn mit dem Schriftstück fort. Kankia kommt wieder, geht hin und her, brummt vor sich hin und setzt sich mürrisch hinter seinen Tisch. Indessen lässt Herr Beokana auch die Tochter rufen, die seit heute Volontärin ist. Mescaro ist bedrückt, er wagt kaum zu reden. Da sagt Marita plötzlich: Herr Mescaro, der Vater meint es gut mit Ihnen. Es gibt halt dumme Leute, die bloß tratschen, aber selber Dreck am Stecken haben. Philpott ist zwar tief gesunken. Sie sagt's ganz offen. Doch ich glaube, Sie werden später auch noch Freude an ihm haben. Warten Sie es ruhig ab. Beokana freut sich über seine Tochter. Ja, er dachte eben, habe ich viel Geld, dann kann ich lustig leben. Er weiß noch nicht, dass Erafftes allzu rasch verrinnt. Sehen Sie den Schmählingen ins Auge, Herr Mescaro. Leicht gesagt, er hat beim Eintritt in das Werk gar manchen Blick erhascht, zumal den von Kankia. Den hat Herr Wanger auch mit aufgefangen, darum fügt er an. Ganz recht, wenn Ihnen vorhin auch paar Leutchen scheel begegnet sind. Hier im Hause? Beokana ist, wie meistens, gleich erregt. Das soll einer wagen. Wer war denn das? Fragt er hastig. Wanger winkt beschwichtigend. Am Tor und auf dem Hofe ein paar Leute, das wiegt nicht schwer. Auch Kankia, doch dem liege ich bereits im Magen, und da hat er Herrn Mescaro mit verschluckt. Roberto und Marita prusten los, der Vater sagt jedoch: Den kauf ich mir. Ich würde das nicht tun, rät Wanger. Solche werden nur gereizt und reden dennoch, was sie wollen. Übergehen ist die beste Medizin. Doch kommen wir zur Sache, lenkt er ab. Wirkana wendet sich auch gleich Meskaru zu. Sie und ihre Frau wollen unsere Stadt verlassen. Jetzt das Beste, was sie tun. Ihr Haus wollen sie vermieten? Sehr vernünftig. Ich nehme es für einen meiner Pförtner. Ah, Kankia, ziehe ich hinzu. Aber erst möchten Sie mit meinem Vorschlag einverstanden sein. Die Pförtnersfrau ist rüstig. Auch halte ich die Augen offen, damit ihr Eigentum gewissenhaft verwaltet wird. Wären Sie mit dieser Abmachung zufrieden? Meskaru gibt dem Fabrikanten rasch die Hand. Bei Ihnen bin ich sicher. Sie glauben nicht, wie ich erleichtert bin, denn sonst... Er bedachte es, ob sich jemand finden würde, wo der Sohn, und wenn, dann sicher nur zum kleinsten Preis. Es wäre viel verlottert worden. Gut, sagt Biokana, wollen wir uns unser Männlein kaufen nach der Richtschnur Herrn von Wangers. Er ruft durch die Sprechmuschel seine Sekretärin, die sich freut, weil man Philpats Vater mit dem Fremden kommen ließ. Ein gutes Zeichen. Vom Lehrling hatte sie gehört, was zwischen ihrer Freundin Mary und dem Kankia vorgefallen war. Jetzt sagt der Chef: Bitte, Fräulein Kington, Herr Kankia möchte sofort kommen und Sie mit dem Stenoblock. Biokana reibt sich wieder mal die Hände. Wart, mein Lieber, die Blicke sollen dir vergehen. Die Gerufenen kommen. Roberto flüstert seiner Schwester zu. Der lässt nicht mal Papa Sekretärin vor sich ein. Marita zieht ein Schnuttchen. Ach der! Kankia rafft sich zusammen. Er muss beide Herren grüßen, was er mit einem steifen Bückling absolviert. Sie kennen sich bereits, sagt Biokana freundlich. Und so können wir die Angelegenheit erledigen. Es handelt sich, klärt er Kankia auf, um Meskarus Haus. Sie verlassen unsere Stadt. Ah, unterbricht der Vorsteher. Wohin, wenn ich fragen darf, soll's gehen? Fragen dürfen Sie, mischt sich Wanger ein. Doch gesagt wird nichts. Nicht, was Sie denken. Eine warnende Rüge, die Kankia erröten lässt. Meskarus stehen unter unserem Schutz der Missionsgesellschaft. Und bei dieser wird intern gehandelt. Was Außenstehende nicht zu wissen brauchen, werden sie auch nicht erfahren. Eine kalte, sehr gesunde Abreibung. Meskaru atmen wieder dankbar auf. Wunderbar, Herr von Wanger ist jeder Situation gewachsen. Die Sekretärin zückt schon ihren Stift. Ihre Freude und die Hochachtung vor Wanger sind verdeckt. In den kurzen Tagen hat sie es verspürt, dass durch ihn das Arbeitsklima mit dem Chef ein besseres geworden ist. Da macht die Arbeit viel mehr Freude. Bitte, schreiben Sie, wird sie aufgefordert. Herr Meskaru vermietet mir, Alfons Biokana, auf unbestimmte Zeit sein Grundstück ohne Inventar. Der Mietpreis, wegen Währung erst noch festzulegen, wird pro Quartal im Voraus auf die Missionsbank überwiesen. Sobald Herr Meskaru oder seine Erben wieder selbst das Haus bewohnen wollen, wird es innerhalb 6 Wochen frei. Das gilt auch für meine Erben. Es werden noch die nötigen Klauseln angefügt und die Anwesenden müssen unterzeichnen, auch Kankia. Hätte wohl Meskaru gestern noch gedacht, dass sich das Leid bis auf den Sohn zum Guten wenden würde? Brauchen Sie mich noch? Fragt Kankia devot den Chef. Nein, Sie sollte nur im Bilde sein, falls mir plötzlich... Na ja, Sie wissen nun Bescheid. Klingt zwar wie nebenher gesagt, den Unterton versteht der Mann. Mit Mühe unterdrückt er seinen Groll. Er fühlt sich vor Meskaru und vor Wanger bloßgestellt. Mit knappem Gruß verlässt er eilig das Büro. »Soll ich den Vertrag gleich schreiben?«, fragt Irena Kington. »Das soll Frau Dabbati tun. Marita, trage es hinüber.« Sie kommt zurecht, als Kankia die Sache im Kontor verkünden will. Betroffen geht er in den Nebenraum. Ausgerechnet muss die kleine Katze kommen. Marita weiß, was sie dem Vater schuldig ist. Ein Blick traf Kankia wie fragend. Was geht hier vor? Sie gibt die Akte Frau Dabbati. Machen Sie dieselbe bitte fertig. Vierfache Ausfertigung und bringen Sie das Schriftstück gleich herüber. Was schreiben Sie? Nichts da, wehrt Frau Dabbati. Was wir wissen sollen, wird verbreitet. Ansonst wieder ganz große Klasse. Der Lehrling will sich's für sein Leben merken, wie man denken, sprechen und auch handeln soll. Die Beschützerin ist ihm die beste Lehrerin geworden. Er denkt später oft an sie zurück und bereut es nie, seinem Idealbild nachzueifern. »Nun gehen wir mal durch das Werk«, sagt im Büro der Chef. »Ihr Prestige, Herr Meskaru, wird gleich steigen.« Er gesteht sich's heimlich ein. Vor kurzem wäre ihm das niemals eingefallen. Erst durch Wanger hat er sich gewandelt. Und wie froh ist er. Nicht bloß kalkulieren, jeden Tag kein anderes Bedenken als das Werk. Ach, wie hat das oft belastet. Es gibt offene und verstohlene Blicke, ernste und devote Grüße, ausbalanciertes Ausweichen, letzteres zum Glück nur selten. Und am Abend weiß es fast die ganze Stadt, was vorgegangen ist. Auch dem Stadtpräfekten wird es zugetragen. Der sinnt. »Da wird der Fremde sicher wieder zu mir kommen. Lupus in fabula!« Am andern Morgen kreuzt er auf. Mestosani unterdrückt die Wut. Ein gutes Einvernehmen, vortäuschend, sagt er heiter. »Ah, Herr von Wanger, seien Sie gegrüßt!« Der Ausruf ist zu laut. Das joviale Lächeln zu gekünstelt. Man merkt es, was dahinter steckt. Angst. Der Arzt grüßt freundlich, reserviert. Die gute Geste wird dem andern fix vergehen. Haben Sie, Herr Stadtpräfekt, die Akte über Philpert eingesehen? Ich bekam sie heute Morgen, lügt jener ungeniert. Nun, man wird ja laufend unterrichtet. Morgen mögen die Meskaros kommen, auf 2 Stunden. Ich will nichts da wieder haben, obwohl, Sie wissen, an sich ist es nicht gestattet. Sie irren. Menschlichkeit ist stets am Platz und abzumildernde Paragraphen immer anwendbar. Dass in einem Amt die Hausgesetze einzuhalten sind, weil ja die Insassen eben. Warum sind Sie Herrn Mescaro auf der gleichen Ebene nicht begegnet? Der Amtmann lässt dem Zorn die Zügel schießen. Ich habe meinen Herren angeraten von Mescaro. Herr Mescaro. Der Oberste wird rot. Mit Mühe sich beherrschend, sagt er hastig. Ich befahl, im Amt die Sache tot zu schweigen und den Kollegen nicht mehr zu erwähnen. Somit entfällt für uns intern das Ganze. Sind Sie nun damit zufrieden? Aufreizend gefragt. Nein. Ihr Fehler ist nicht tot zu schweigen, indem Sie nicht mehr drüber sprechen wollen. Es bleibt Ihnen kaum erspart, die Sache zu bereinigen. Und wie, meinen Sie, müsste ich das tun? Ein heiseres Lachen folgt. Soll ich Mescaro kniefällig um Verzeihung bitten? Oder soll ich einen Aushang schreiben? Das etwas feiste Gesicht verzerrt sich höhnisch. Beides können Sie sich schenken. Sie verpassten es und der Makel bleibt auf Ihnen, als Oberster des Gerichtshofes ungerecht zu handeln. Ihre Kniebeuge wäre dem Beamten peinlich, ihretwegen. Etwas will ich Sie entlasten, wenn Sie jetzt zur Einsicht kommen. Ein anderer, und zwar Herr Beokana, hat von sich aus die zertretene Ehre wiederhergestellt. Den Makel, den Sie den armen Eltern angeheftet hatten, wieder weggenommen. Es ward mir zugetragen, unterbricht der Oberste gereizt. Wie, Beokana? Aber, der Fabrikant ist auch ein Herr, oder nicht? Weh, oh weh, welch ein Fehler! Es ist selbstverständlich, dass ich Herr Beokana sage, selbst wenn einmal im Eifer sich ein Wort verliert. Er ist in der ganzen Stadt geachtet, Herr von Wanger, das können Sie sich merken. Gemerkt habe ich schon was, lächelt dieser. Das sich verirren trage ich nicht weiter. Ein versteckter Seufzer. Genauso hat der Oberste gedacht. Der Fremde ist scheint's besser als... Immerhin, ihm wäre recht, er hätte Wanger nie gesehen. Was kann er dafür, dass alles durch den Philpert, dem verflixten Burschen? In die Gedanken sagt der Arzt. Herr Beokana hat Mescaros Ansehen wiederhergestellt. Ihnen wäre das wohl nie gelungen. Gestern Abend saßen wir gemeinsam in der Meeresmuschel bei gutem Wein. Die Leute in der Stadt sind über diese edle Tat begeistert. Wären Sie bereit gewesen, so etwas zu tun? Entsetzt hebt Mestosani beide Hände. Ich? Wo denken Sie denn hin? Es ist ein Unterschied, ob Herr Beokana als Privatmann sich dazu verleiten lässt. Von mir? Absichtlich spöttisch eingeworfen. Jawohl! Die Wut klimmt in den dunklen Augen hoch. Nur Sie haben das vermocht. Sie sind wie ein Hexenmeister ein. Mestosani hustet. Wiederum ein Wort zu viel. Bloß gut, lacht Wanger herzlich, dass wir nicht im Mittelalter leben, sonst hätten sie mir gleich den Scheiterhaufen angebrannt. Pah! Ein hochgestellter Mann wie Sie sollte sich mit solchem Irrsinn nicht befassen. Und Sie, als hochgestellter Mann, sich nicht vom Jätson treiben lassen. Das war ein Treffer. Mestosane wischt sich über seine Stirn, öffnet rasch ein Fenster und stöhnt. Heute ist's entsetzlich heiß, es wird ein Wetter kommen. Wanger übergeht das Spiel. Zorn und Wut sind zwei Dämonen, die die Seele in den Abgrund eigenen Verderbens stoßen. Und niemand ist dran schuld, als wer sich nicht beherrschen kann. Ihm zu helfen, dazu gehört, ihn, wenn nicht anders möglich, sogar dem Abgrund zuzuschieben, so, als wiele er bereits hinein. Gut, die Eltern sollen erst mal ihren Jungen wiedersehen. Bevor sie aber diese Stadt verlassen, verlange ich, dass er einen ganzen Tag nach Hause darf, durchaus unter Aufsicht, was nötigenfalls ich zum Besten der Beteiligten übernehme. Ein Aufsehen in der Stadt könnte so vermieden werden und die Eltern würden nicht aufs Neue üblen Zungen ausgesetzt. »Sind Sie noch bei Sinnen?« schreit Mestosani. »Das gebe ich nie zu, das darf ich gar nicht tun.« »Sie dürfen, weil ein Sonderfall besonders zu behandeln ist.« »Jedes Wort ist überflüssig, ich sage nein, und dabei bleibt es auch. Überdies?« »Eine hämische Frage. Warum befassen Sie sich bloß mit diesem Philpott? Weshalb mit dem Komplize nicht? Das Verbrechen hat Mescaro angestiftet.« »Genau. Vergessen Sie nur nicht, das enthält die Akte auch, dass der Kumpel wiederholt ihr Haus beehrte und ein Gewohnheitsverbrecher ist, zwar kein ganz schwerer Junge.« »Bedenken Sie dazu, meine Hilfe gilt den Eltern.« »Und dem reichen Fabrikanten«, höhnt der Präfekt. Da, ein kalter Blick entblößt ihn förmlich. Aber manchmal ist ein hartes Wort die beste Pille für einen Mann, der bloß sich selber kennt, jedoch eigene Gedanken und das eigene falsche Tun bei allen anderen sieht, nur niemals bei sich selbst. Es erübrigt sich, ihre Ansicht zu erwägen. Zugemessen ist die Art der Sprache, als dass sie nicht bedrücken würde. Sie werden von mir hören, noch das eine. Sie verurteilen viele Leute, manche mit dem Recht der Welt, seltenst mit dem Gottesrecht, manche ungerecht. Verurteilen sie auch jenen, der dem Gönner, der zur steilen Höhe half, die Ehre nahm, Sie wissen doch Bescheid. Ohne eine Antwort abzuwarten, schließt sich Hinterwanger leis die Tür. Ein tief Getroffener bleibt zurück, was hinter ihm im Leben liegt. Ah, das nagt wie eine Natter. Was weiß der Fremde und woher? Hat er wirklich ihn gemeint, oder war es bloß ein Schuss ins Blaue? Gewiss, der andere ist tot, der kann nichts mehr reden, warnen noch verraten. Die Gefahr, die manche Nacht die Ruhe raubte, ist schon längst gebannt. Energisch streicht der Oberste die Stirne glatt. Unsinn, alles Unsinn, was der Fremde faselt. Das Mittelalter, da käme mancher rasch zum Schweigen. Auch du! Er fährt entsetzt zusammen. Das war eine Stimme, er hat sich nicht getäuscht. Doch, doch, ich habe mich getäuscht, der Fremde hat mich ganz verhext. Hastig stürmt er fort, sucht Freunde auf, verlässt sie wieder, geht in ein paar Kneipen, wo er sich noch niemals sehen ließ, trinkt viel und torkelt heim. Vergeblich sucht er Ruhe, Schlaf, Vergessen. Die Bilder jagen sich, sie stehen auf, sie sind da. Er hat sie ganz umsonst begraben.